Guten Tag und willkommen zur dritten Folge unserer Böll-Interview-Reihe Wir erinnern. Ich bin Clara Frestatzka, Historikerin und Referentin für Zeitgeschichte der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute führt mit mir das Gespräch die dritte Host der Reihe, die Podcasterin und Journalistin Mandy Schilke.
Ja, willkommen auch von mir. Hier bei Wir erinnern wollen wir die Erinnerungskultur in Deutschland aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten. Nach zwei Folgen zur Erinnerung an die NS-Verbrechen diskutieren wir in dieser dritten Folge über die Erinnerung an das Unrecht und den Alltag in der SED-Diktatur. Wie immer laden wir dafür kompetente Menschen ein. Diesmal dabei Amelie zu Eulenburg. Amelie leitet den Arbeitsbereich Gedenkstätten und Erinnerungskultur in der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und Andrea Wieloch, Leiterin des Museums Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt, ist auch mit dabei. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für unseren Podcast.
Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, willkommen. Amelie, wir beginnen immer mit einem Porträt unserer Gästinnen hier und der Frage nach ihrem persönlichen Bezug zum Thema der Folge. Du bist ja gebürtige Westdeutsche und gehörst, wie ich, zu einer Generation, die der Fall der Berliner Mauer im Kleinkinderalter eigentlich erlebt hatte. Vor deiner Tätigkeit bei der Bundesstiftung Aufarbeitung hast du dich vor allem mit NS-Geschichte beschäftigt, unter anderem in der Gedenkstätte in Ravensbrück. Wir haben auch vorher kurz darüber gesprochen. Und bei der Stiftung Denkmal für ermordeten Juden Europas. Was hat dir aber dazu bewegt, dich dann das Thema Gedächtnis am Unrecht der SED-Diktatur zu wenden?
Was mich dazu bewegt hat, war wahrscheinlich insbesondere auch meine Tätigkeit an der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam, wo ich an einer Gedenkstätte gearbeitet habe oder das ein Haus ist, was eben sowohl in der NS-Diktatur schon als Gefängnis gedient hat, als auch in der sowjetischen Besatzungszeit, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee nach Potsdam und Berlin und in alle Teile Ostdeutschlands kam, während der Besatzungszeit und dann nach der Gründung der DDR, als die DDR dann das Gefängnis übernommen hat, als Stasi-Untersuchungshaftanstalt. Das gibt eben ganz viele Orte in den neuen Bundesländern, die eine mehrfache Diktaturgeschichte haben. Und insofern habe ich da wirklich mich intensiv auch mit dieser Zeit auseinandergesetzt.
Ja, das ist spannend, diese Verflechtungen, diese Kontinuitäten. Ja, und du weißt, dass wir bei Wir erinnern, wir bieten immer eigentlich unsere Gesprächspartnerin etwas mitzubringen. Ein Gegenstand, ein Bild, ein Zitat, ein Raum, das sie besonders mit der erinnerungskulturellen Themen der Folge verbinden. Kannst du uns erzählen, was du gewählt hast und warum? Ich bin sehr neugierig.
Ja, ich habe ein Foto mitgebracht und das ist das Foto von Helga Sperlich. Helga Sperlich war nämlich in der Lindenstraße inhaftiert. In Potsdam 1951 als ganz junge Frau mit 17, 18 Jahren, als sie am Astrophysikalischen Institut in Potsdam da rechnerische Assistentin war, mathematische Assistentin. Und sie wurde inhaftiert von der sowjetischen Geheimpolizei, weil sie einen Brief eingeworfen hatte in den Briefkasten für Freunde in West-Berlin. Und daraufhin hat die Geheimpolizei sie verhaftet, mehrere Wochen in der Lindenstraße inhaftiert und dann über Hohenschönhausen nach Workuta deportiert. Da war sie dann tatsächlich 3 Jahre inhaftiert. Und ich durfte das alles erfahren, weil ich eine Ausstellung über sie gemacht habe in der Lindenstraße damals noch, 2019. Und Helga Sperlich ist eine sehr kluge Frau, die jetzt schon über 90 ist. Also sie ist jetzt 91 Jahre alt und lebt inzwischen in Reutlingen. Und ich habe vor allen Dingen gelernt von Helga Sperlich, wie wichtig es ist, zu differenzieren und dass es einen Unterschied macht, dass man nicht schwarz-weiß denken sollte, welche Opfer nun von welchem Regime verfolgt worden sind, sondern es ist wichtig, eine Differenzierung hineinzubringen und nicht Opfer gegeneinander auszuspielen.
Ja, dieses Foto, ich möchte es nochmal kurz beschreiben für euch, die ihr uns hier zuhört. Ja, ein Schwarz-Weiß-Foto von einer jungen Frau mit dunklen Haaren, die zu einem langen Pferdeschwanz geflochten sind. Sie trägt ein Kragenhemd und guckt, ja, wie ich finde, fast so ein bisschen schüchtern, aber gleichzeitig auch ganz offen in die Kamera. Und dieses Foto hast du uns mitgebracht, Amelie. Was hat dich jetzt an dieser Frau auch persönlich so fasziniert, dass du sagst, das ist das Foto, was du hier mit in den Podcast bringen wolltest? Denn das sagt ja auch viel aus über dein Nachdenken, über unser Thema hier.
Helga Sperlich hat einfach durch ihre Erfahrung, durch ihre Hafterfahrung in der frühen DDR inhaftiert gewesen zu sein in einem NKWD-Gefängnis und dann eben später wurde sie nach Vorkuta gebracht, wo sie dann in einem Gulag, in einem sowjetischen Gulag inhaftiert war. Und ich habe den Eindruck, sie hat durch diese schrecklichen Entbehrungen, die sie da erleiden musste, aber auch durch die Erfahrung, dass sie das überlebt hat, ist sie zurückgekommen und hat eine, sie hat so eine Weitsicht, eine Weltsicht und verurteilt aber niemanden, sondern ist eher ja, dafür begabt, dass sie andere Leute begeistert zu differenzieren und nicht schwarz-weiß zu denken und ja, man könnte sagen, aus der Bubble herauszukommen und einfach Neugierde mitzubringen.
Und so eine Versöhnlichkeit, wenn ich dich da auch richtig verstehe. Andrea, dich wollen wir natürlich auch fragen. Willkommen zu dir. Du hast ostdeutsche Wurzeln, hast die DDR als kleines Kind erlebt und als Medienwissenschaftlerin und Museumsexpertin auch schon einige Stationen, museale Stationen hinter dich gebracht. Deutsches Hygienemuseum in Dresden, das Haus Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich für die Leitung des Museums Utopie und Alltag entschieden hast? Ja, was verbindet dich mit der Erinnerung an die DDR?
Ja, also erstmal verbindet mich, wie du das gesagt hast, eine biografische Wurzel. Ich bin 1983 geboren und das im hinterletzten Winkel, also ohne Westrundfunk, auch ohne bürgerbewegtes Umfeld und auf dem Dorf, wo vieles, sag mal, wo man sehr weit entfernt ist von der Speerspitze, so, auch wenn es sicherlich dort auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gab. Und mich interessiert, warum es so ist, wie es ist, auch gegenwärtig natürlich. Mich interessiert, meine eigenen und die Erfahrungen meiner Eltern einzuordnen. Das ist so der persönliche Hintergrund. Und dann ist das Museum Utopie und Alltag einfach ein ganz spannender Ort und zwar in sowohl fachlich als reicher Erzählraum mit den Beständen, kommen wir ja nachher nochmal drauf, die es dort gibt. Und dann aber auch in der Praxis, also das Netzwerk, das sich dort eigentlich in einem sehr ländlichen Raum formiert, rund um das Thema. Und das fand ich aus einer museologischen Sicht total spannend.
Und was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, habe ich gestern noch länger gesucht, eine abgekrabbelte Plastikkassette als Schlüsselanhänger. Die habe ich tatsächlich auch zu meinem Bewerbungsgespräch mitgehabt, weil wir uns natürlich mit materieller Kultur und Erinnerungskultur beschäftigen. Und ich bin jetzt selber gar keine Sammlerin, aber das Ding habe ich aufbewahrt, weil wir das gleich nach der Friedlichen Revolution, also sind wir nicht als die Ersten in keinem Fall, aber irgendwann dann nach West-Berlin gefahren, meine Eltern, meine zwei Geschwister und ich. Und meine Eltern haben uns gesagt, ihr habt hier Begrüßungsgeld und ihr könnt es ausgeben. Und ich erinnere mich, dass wir in West-Berlin in einem Kaufhaus waren, von dem ich völlig fasziniert war, sehr erschlagen. Und ich habe tatsächlich nichts aussuchen können, weil das mich überfordert hat. Und meine großen Geschwister haben sich beide ein Doppelkassettendeck ausgesucht. Und mir blieb dann nur noch an der Kasse, diese kleine Kassette zu kaufen. Die begleitet mich und ich finde es aus mehreren Perspektiven witzig, weil ich natürlich irgendwann das Doppelkassettendeck geerbt habe, weil so ein Medienwechsel relativ rasch stattfindet und auch ja so als so eine erste Konsumerfahrung.
Das finde ich aber spannend. Du hast uns eigentlich als Erinnerung der Zeit etwas gebracht, das genau eigentlich von der Zeit nach dem Ende der DDR kommt. Super interessant auch. Die sehr, sehr unterschiedlichen Erinnerungen, die uns ihr mitgebracht hat. Und ja, danke an euch beide, würde ich sagen, für eure persönliche Verbindungen und Assoziationen mit unserem Thema. Die, ich glaube, zeigen auch schon die sehr unterschiedlichen Arten, wie man auch an dem Thema Erinnerung der DDR kommt. Ne? So, und lass uns vielleicht nun ein wenig über die Geschichte und die Besonderheiten der Institutionen sprechen, wo ihr arbeitet. Amelie, wieder zu dir. So, die Entscheidung zur Gründung der Bundesstiftung Aufarbeitung wurde im Rahmen der zweiten Enquetekommission der Deutschen Bundestag getroffen. Und wir erinnern für das Publikum, dass in den 90er Jahren hat der Bundestag genau diese zwei Enquetekommissionen zur Aufarbeitung von Geschichte und Folge der SED-Diktatur ins Leben gerufen. Die erste 92 und die zweite 95. Ja, und aus der zweiten ist dann 98 die Stiftung Aufarbeitung entstanden. Und ja, ihre Gründung war eine zentrale Entscheidung des Staates. So eine Entscheidung, kann man sagen, sozusagen von oben. Willst du uns vielleicht knapp die wichtigsten Etappen dieser Entstehungsgeschichte und der Entwicklung der Stiftung in ihren mittlerweile schon 27 Jahren Leben erzählen?
Also ich kann vor allen Dingen erzählen aus der Perspektive, dass ich seit 21 bei der Bundesstiftung tätig bin. Seit dem Sommer, da habe ich die Leitung des Arbeitsbereichs Geschichte und Erinnerungskultur übernommen und freue mich sehr, denn es kommt mit diesem Arbeitsbereich eine Vielzahl von ganz spannenden Aufgaben einher. Es werden dort auch gemeinsam mit den anderen Arbeitsbereichen, also es gibt mehrere Abteilungen, schulische Bildung, es gibt ein großes Archiv und eine Bibliothek, Die Bundesstiftung hat eine Vielzahl von Aufgaben entwickelt, Konferenzen, Podiumsdiskussionen, gibt Weiterbildung, reicht in die schulische Bildung, sodass sie auch Weiterbildung für Lehrer gibt in allen 16 Bundesländern. Sie lobt Wettbewerbe aus, sie macht internationale Konferenzen im großen Stil. Und das Thema, um das sich alles dreht, ist eben Aufarbeitung der SED-Diktatur, aber auch Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit. Das heißt, es geht nicht nur hier um die Aufarbeitung der DDR und der DDR-Geschichte, sondern es greift wirklich auch weiter Richtung Osteuropa oder auch in europäische Perspektive. Es gibt Verbindungen zu Kolleginnen und Kollegen in Kolumbien, es gibt Verbindungen zu Kollegen und Kollegen in Kambodscha, wo sich auch wiederum mit Aufarbeitungsgeschichte kommunistischer Gewaltherrschaft auseinandergesetzt wird. Das heißt, die Stiftung hat seit ihrer Gründung wahnsinnig viele Etappen durchgemacht und ist wirklich mittlerweile eine große Stiftung, die auch Förderstiftung ist. Wir dürfen viele Projekte fördern jedes Jahr. Also es werden Mittel bereitgestellt vom BKM, damit eine Projektförderung ermöglicht wird. Und im Sommer können immer Projekte eingereicht werden bei der Bundesstiftung und da werden Ausstellungen gefördert, Filme, Podiumsdiskussionen, auch unterschiedliche Dialogformate, die sich eben mit diesem Thema befassen. Aber alles in allem wird sich einfach intensiv in dieser Zeit mit dem Thema kommunistische Vergangenheit auseinandergesetzt. Und ja, das macht große Freude daran, mitzuwirken und auch mit so vielen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Welche Rolle hat die Stiftung aus deiner Sicht für die Gestaltung eines kollektives Geschichtsbewusstseins für die DDR-Zeit im vereinten Deutschland? So, welche Rolle spielt sie?
Also die Stiftung setzt natürlich Impulse, was Aufarbeitung angeht, ganz wichtige Impulse. Und das tut sie ja nicht alleine, sondern sie ist so organisiert wie alle Stiftungen in der Bundesrepublik durch Beiräte. In den Fachbeiräten Wissenschaft und gesellschaftliche Aufarbeitung sind natürlich Experten, die sich dann beratend mit den wichtigen Themen, die die Aufarbeitung gerade bestimmen, auseinandersetzen und die auch Empfehlungen an die Stiftung geben. Außerdem gibt es einen Stiftungsrat, der auch zusammengesetzt ist als großes Gremium. Das heißt, die Stiftung denkt sich nicht Sachen aus, die mit DDR-Aufarbeitung oder SED-Aufarbeitung zu tun hat. Nein, sie erfolgt einen gesellschaftlichen Auftrag. Und das ist eben der Auftrag, sich mit der SED-Diktatur auseinanderzusetzen und diese kontinuierlich aufzuarbeiten, zusammen mit vielen anderen Playern.
Mhm. Andrea Wieloch, das Museum Utopie und Alltag hat eine ganz andere und etwas ältere Geschichte. Seine Gründung wurde 1992 von der Stadtverordnetenversammlung in Eisenhüttenstadt beschlossen, also eine Entscheidung auf kommunaler Ebene, vielleicht kann man sogar sagen von unten, aber vielleicht führt das schon zu weit. Wie kam es zu dieser Entscheidung und wie ging es dann mit der Geschichte des Museums weiter bis heute?
Also es war nicht, dass die Stadtverordnetenversammlung gesagt hat, wir brauchen das jetzt hier in der sozialistischen Planstadt. Das ist ja ein ganz besonderer Ort und auch der richtige Ort für so eine Einrichtung. Sondern das kam als ein Vorschlag von einem Historiker dort und wurde dann auch umgesetzt. Es wurde Andreas Ludwig gefunden, der aus den Geschichtswerkstätten Westberlins kam und diese Geschichte von unten mitgebracht hat und er hat dann sozusagen das Mandat erhalten, hat einen öffentlichen Aufruf gestartet, an die Bevölkerung einzubringen, was ihnen selbst erinnerungs- und bewahrenswert erschien. Und dann sind innerhalb von den letzten 30 Jahren etwa 170.000 Objekte der Alltagskultur zusammengekommen von etwa 2.000 Schenkenden. Neben den Bürgerinnen und Bürgern waren es dann auch Institutionen. Beispielsweise haben wir die vollständige Bibliothek der Jugendhochschule in Bogensee bei uns oder alle Erstausgaben von Volk und Welt. Also das wurde dann auch ein Anlaufpunkt und war auch zu der Zeit die einzige mit Bürgerbeteiligung entstandene Sammlung in diesem Feld, die wissenschaftlich begleitet war. Also das ist vielleicht so der ganz entscheidende Punkt, weil es gibt in dem Feld ja verschiedene Akteure, das Haus der Geschichte beispielsweise, das einen Bundesauftrag hat, dann das DDR-Museum, das privat geführt wird. Und
hier in Berlin?
Genau, hier in Berlin, das auch noch einen stärkeren Entertainment-Charakter entfaltet. Und dann diese ganzen Liebhaber-Museen, Sammlungen, sag ich jetzt mal, Angela Janelli, das wilde Museen, also im allerbesten Sinne, nicht irgendwie despektierlich gemeint, wie zum Beispiel die IFA-Freundin-Tribus, die dann viele Fahrzeuge sammeln und die da auch einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben. Aber in Eisenhüttenstadt ist eben ein sehr gut wissenschaftlich begleitetes, auch Vorreiterprojekt im Prinzip entstanden, zu einer Zeit, in der sich die Waren- und Konsumkultur der DDR vor den Hauseingängen wiederfand. Die Menschen richteten sich neu ein, sie zogen weg. Also es war ganz viel Bewegung und es war einfach ein Verständnis dafür da, dass da eine Art Rettungsarchiv geschaffen werden musste. Und wir haben natürlich neben Eisenhüttenstadt noch unseren zweiten Standort, das Kunstarchiv in Beeskow, was eine ähnlich interessante, wenn auch ganz andere Geschichte hat. Und zwar hat die Treuhand öffentliche Gebäude zunächst übernommen und hat dort viel Kunst vorgefunden. Und diese Kunstwerke dann aus den Gebäuden herausgenommen, bevor sie veräußert wurden und zunächst im Deutschen Historischen Museum gelagert, in einem Keller. Und dort Gott sei Dank auch in der Erfassung, dass man nachvollziehen konnte, wo kamen die Werke her, also aus welchem Gebäude zumindest. Und dann entstand die Idee, diese Kunst in einem Forschungsprojekt zu besprechen zur Erforschung der Diktaturen, also die DDR-Kunst zusammen mit Kunst aus der NS-Zeit. Und das hat für sehr viel Diskussion gesorgt, für Tränen, für eine ganz emotionale Auseinandersetzung und schlussendlich hat man dann gesagt, okay, dann machen wir das nicht, aber die Werke gehen nach Auffindungsprinzip an die Länder und zu der Zeit, Anfang der 1990er Jahre, war Herbert Schirmer der letzte Kulturminister der DDR, erster frei gewählter Minister, Burgherr auf der Burg Beeskow, das ist eine halbe Stunde von Eisenhüttenstadt entfernt. Und hat gesagt, wir haben Platz, wir können diese Kunst bewahren. Und die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich dann dafür entschieden, wodurch wir dort 18.500 Werke der bildenden Kunst, des Laienschaffens bewahren, die aus dem ehemaligen Besitz von Parteien, Massenorganisationen, also Institutionen, die nach der Friedlichen Revolution keine Nachfolge gefunden haben, bewahren und beforschen können. Und diese Institutionen werden seit einigen Jahren zusammengedacht, seit 2021 auch unter dem Titel Museum Utopie und Alltag. Und das ist wirklich ein total spannendes Feld, die Forschungskreise drumherum zusammenzubringen. HistorikerInnen und KunstwissenschaftlerInnen treffen sich nicht unbedingt, aber durch das Museum gibt es viel Anlass dafür. Und diese Schnittpunkte jetzt zwischen Alltagskultur, Kunst und dann noch Architektur, Weilplan statt Eisenhüttenstadt zu befragen.
Was mich da interessiert, ist natürlich dieses Zusammenbringen von Alltag und Utopie. Du hast es schon beschrieben, da sind ganz viele Gegenstände in dem Museum in Eisenhüttenstadt, die Menschen dorthin gebracht haben oder die man gefunden hat. Ja, und die damit was zu tun haben, wie man den Alltag in der DDR verbracht hat. Und gleichzeitig gibt es da diesen Begriff Utopie, aber eben nicht den Begriff Ideologie. Alltagsgegenstände und Kunst. Wie stehen Sie im Verhältnis zu Utopie? Welche Utopie wollt ihr eigentlich verhandeln?
Also Utopie und Alltag beschreibt ja erstmal ein Spannungsfeld zwischen einem Anspruch und einer Wirklichkeit. Und das beschreibt schon sehr stark, worum es uns im Kern geht, neben der Sicherung von materiellem Kulturerbe, was auch ein Auftrag für sich ist mit vielen Herausforderungen. Aber das Auffinden, Beschreiben und auch Aushalten von Widersprüchen und Gleichzeitigkeiten ist eigentlich so ein Fokuspunkt, um den sich immer wieder alles dreht. Und Utopie ist natürlich, das finde ich sehr schön, dass du das gleich mit der Ideologie einmal, also wenn wir jetzt Museum Ideologie und Alltag heißen würden, das würde, das kann man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie schon ein völlig anderes Bild zeichnen. Und die Utopie ist mir jetzt persönlich als gar nicht so nah, weil ich finde, das gehört zu einem Bereich Flachware. Das kann man halt an eine Wand bringen. Das lebt nicht, das atmet nicht. Gleichzeitig ist das so ein Referenzpunkt. Und da ist es eben doch nah an der Ideologie. Die DDR hat das sehr offen praktiziert. Also da war sehr klar, das ist hier ein Gesellschaftsentwurf. Hier wird auch nach einer ja wirklich katastrophalen historischen Zeit ein Neustart gewagt. Und wir wissen ja auch, dass die DDR sich dann in den nächsten 4 Jahrzehnten auch erst entwickelt hat und sehr die DDR der frühen 50er Jahre auch eine andere war als der 70er und 80er Jahre. Und ich finde aber diese Offenheit von dieser eigenen Ideologie oder des Kosmos, den man da schaffen wollte, mit allen utopischen Potenzial und allem Schrecken, die ist sehr inspirierend für die Betrachtung auch des Heute, weil wir heute in einer Zeit leben, in der sich unser ideologischer Rahmen nicht so offen zeigt. Also indem wir wirklich gucken müssen, wie schlägt sich eigentlich unsere Gesellschaftsordnung und die Dinge, die wir akzeptieren und die wir auch manifestieren, für das Individuum, die Beziehungen, die wir untereinander haben, aber auch zu den großen Lebensbereichen wie Arbeit, Familie und so weiter, nieder. Und ich finde, das zeigt gleich an, dass es hier echt um was Großes geht. Also Utopie, da geht es gleich um den ganzen Kosmos. Das verbinde ich damit. Und ich freue mich aber auch, dass meine Kollegen im Haus, und wir reden häufiger darüber, wir werden ja auch häufiger danach gefragt. Es gibt nie so eine Einsatzantwort dazu.
Ja, ich habe so den Eindruck, dass alles, was ihr beide uns bis jetzt erzählt habt, irgendwie weist ein bisschen zu dieser zwei Aspekten der Erinnerung an der Zeit der DDR. Ne? Einerseits die Erinnerungen der Unterdrückungs- und Verfolgungsapparate einer Diktatur und andererseits die Erinnerung an alltägliches Leben, an Kunst, aber auch an Design. Und fand ich jetzt sehr interessant, wie du das jetzt verbunden hast mit ein größeres Projekt, ne? Wie auch ein offen gelebten Neuentwurf der Gesellschaft, ne? Die selbstverständlich auch in einem komplexen Spannungsverhältnis dann mit der Realität steht. Ja, in diese Richtung geht, glaube ich, unsere nächste Frage. Und zwar, ich würde von euch beide wissen, wie ihr dieses Verhältnis zwischen diese beiden Erinnerungen eigentlich sieht. So, geht es eigentlich überhaupt um eine gespaltene Erinnerungskultur? So, weil das ist jetzt ein bisschen eine Hypothese hier im Raum gestellt. Gibt es eigentlich Berührungspunkte zwischen dem Narrativ über die Diktatur und dem Narrativ über den Alltag irgendwie im Leben des DDR? Und wie geht ihr überhaupt mit diesen zwei Aspekten in eure Arbeit um? Weil ich vermute, dass das begleiten euch auch in Treffen mit Zeitzeugen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer möchte beginnen.
Am klarsten wird es vielleicht erstmal mit einem Blick auf unsere Dauerausstellung, die von 2012 ist, noch von Andreas Ludwig und einem Kuratorinnen-Team gemacht wurde, wo Alltag verhandelt wird. Aber die Frage des Machtapparats, der Verfolgung, der Formierung, Normierung auch eine Riesenrolle spielt. Und das wird auch sehr dankbar angenommen bis heute. Also in unserem Gästebuch finden sich auch regelmäßig Vermutungen darüber, hat das ein westdeutsches Kuratorenteam gemacht oder ein ostdeutsches? Wer deutet hier gerade? Das ist einigen Besucherinnen ist das wichtig. Gleichzeitig war die Ausstellung zu ihrer Entstehungsgeschichte aber die einzige, die diesen Alltag so fokussiert hat. Und in meiner ersten Woche habe ich in einem Ordner in meinem Büro eine aus einer Gedenkstättenverordnung so einen klaren Auftrag gefunden, ein Blatt Papier, auf dem stand, DDR-Geschichte muss als Diktaturgeschichte erzählt werden. Und das fand ich im Jahr 2023, das hat mir echt zu denken gegeben. Und ich weiß, dass das auch meinen Kolleginnen und Kollegen damals, dass die sich damit echt in Beziehung setzen mussten, zu diesem Auftrag, Diktaturgeschichte zu erzählen, der so klare Ursachen hatte und so wichtig war und ist und gleichzeitig sehr eng führt.
Andrea, kannst du das vielleicht auch noch mal an einem Beispiel deutlich machen, was du damit meinst, dass diese beiden Narrative auch miteinander in Korrespondenz treten, dass sich die Hörenden das auch vorstellen können?
Ja, also konkret an der Dauerausstellung wäre es zum Beispiel in einem Themenraum, der sich mit Milieus beschäftigt und da auch vor allen Dingen erstmal die Alltagskultur und die Lebenswertigkeit dieser Milieus, Umweltbewegung, Punk, Transgender, also es gibt verschiedenste Bereiche. Da gibt es ein Dokument, das mich immer sehr berührt. Das ist ein Brief von zwei Personen aus der Bürgerbewegung, die festhalten, was mit ihren Kindern passieren soll, wenn sie festgenommen werden. Also es ist immer klar, dass eine bestimmte Entscheidung in einem ganz auch gefährdenden Rahmen getroffen wird. Und das zeigt sich sozusagen dann an ganz vielen Ecken.
Ja, politisches Handeln und persönliche Lebenswelt, wie Auswirkungen immer mitgedacht werden mussten.
Ja, und bei dir, Amelie, weil der Schwerpunkt der Stiftung Aufarbeitung liegt eher auf der anderen Narrativ, so auf jeden Fall, Frage von Unterdrückung, von Verfolgung. Wie lebt ihr in der Stiftung oder wie siehst du dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen verschiedenen Erinnerungsnarrativen?
Genau, ich kann gleich den Satz eigentlich aufgreifen mit dem Brief der beiden Eltern, die schreiben, was passieren soll mit den Kindern, wenn sie verhaftet werden. Denn wenn man sich die Geschichte der DDR anguckt, nachdem der Zweite Weltkrieg so viel Verbrechen und Unheil über Europa gebracht hatte und die Rote Armee einmarschierte, hat die Rote Armee erstmal eine stalinistische Diktatur aufgebaut nach 1945 und sie hat Menschen massenweise interniert und in Gefängnisse, NKWD-Keller oder Lager gesteckt. Und das waren nicht nur NS-Täter, wenn wir uns das heute genau angucken. Es waren darunter natürlich viele Mitläufer und NS-Täter, aber es waren auch SPD-Leute, andere Oppositionelle, so Personen wie Helga Sperlich, die einen Brief eingeworfen hatten. Und das hat wirklich, so wie ich das erlebe, auch mit den zahlreichen Zeitzeugen-Interviews, die ich geführt habe bis heute oder auch den Akten, die ich gesichtet habe, das hat doch etwas bewirkt in der Bevölkerung. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber vielleicht auch ein Angstgefühl oder auch überhaupt das Gefühl, dass man so etwas schreiben muss, so einen Brief, was mit den Kindern geschieht. Denn ich finde das, wenn ich das so höre, heftig, dass man einen Brief schreibt, was mit den Kindern passiert, wenn sie in Haft geraten. Und ich habe auch zum Beispiel, letztes Jahr haben wir eine Veranstaltung gemacht zum Schwerpunkt Enteignung in der SPZ-DDR. Und ich weiß gar nicht, ob in eurem Museum auch Gegenstände sind, die aus enteigneten Haushalten stammen. Aber es wurden, also staatlich verordnet, Menschen, Personen, Privatpersonen enteignet in der DDR. Sie wurden umgesiedelt, ohne dass sie gefragt wurden, ob sie das möchten oder nicht. Sie mussten ihre Dörfer, ihre Siedlungen am Grenzstreifen verlassen. Es wurden ihnen ihre Häuser weggenommen, ihre Besitztümer, Familienbesitze wurden enteignet. Und das hat in alle gesellschaftlichen Bereiche hineingewirkt. Und das ist möglicherweise auch heute eine Ursache dafür, dass bestimmte Industrien oder bestimmte Marken oder wirtschaftliche Situationen auch in der DDR sind, wie sie sind, dass einfach Familienbetriebe, Handwerksbetriebe strukturell enteignet wurden. Also ich schaue einfach auf andere Punkte auch und mir fallen bei allem, was du gesagt hast, immer auch Sachen ein, wo man noch eine bisschen andere Perspektive draufsetzen kann. Beispielsweise der wachsende Überwachungsstaat in der DDR, der absurderweise, je älter die DDR wurde, immer mehr anwuchs, wahnsinnig viele IMs, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Kollegen überwacht haben. Und dann nach 1990, als die Menschen dann an die Akten kamen und die Akten lasen, das hat auch einen Schock ausgelöst bei vielen, dass sie wirklich gemerkt haben, ein Vertrauensbruch. Ich wurde überwacht von meinem Ehemann, von meiner Lehrerin, von meinem Friseur, also das gehört tatsächlich auch zu der Geschichte und es ist wichtig, das dann zu verhandeln. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, dessen Onkel wurde verhaftet Ende der 40er Jahre und er hat erst nach 1990 erfahren, dass sein Onkel im Speziallager Sachsenhausen gestorben ist, im Alter von 20 Jahren ungefähr. Und das heißt, diese ganze Zeitspanne über hatte die Familie, die hat Eingaben geschickt, die hat Briefe geschickt. Es gab keine Infos darüber, wo sich dieser Mensch aufhält. Und das macht was mit den Angehörigen. Und damit haben wir natürlich auch viel zu tun bei der Bundesstiftung Aufarbeitung und wollen auch darüber das Bewusstsein schaffen, was bedeutet es eben doch, in einer Diktatur zu leben oder in einem gängelnden Staat, der eben natürlich Räume schafft, aber auch verhindert, dass Freiheit wirklich gelebt werden kann.
Ich meine, die Stiftung Aufarbeitung hat einen sehr wichtigen und sehr klaren Auftrag, was das angeht, und ist auch die zentrale Institution, um diesen Auftrag zu erfüllen, die Aufarbeitung der Folgen von dieser Unrechtsstaat, von diesen Diktaturen, von dieser Verfolgung. Dennoch vielleicht kurz die Nachfrage, seid ihr aber auch konfrontiert mit halt genau anderen Arten von Narrativen im Sinne von Narrativen, von Erzählungen, in dem halt genau dieses Spannungsverhältnis entsteht zwischen einerseits Verfolgung und andererseits privaten Erinnerungen. Gut, aber habe in der DDR-Zeit, ich erinnere mich daran, dass ich heiratet habe und meine Kinder großgezogen habe, ne? So eine klassische Erzählung. Wie geht ihr damit um?
Das begegnet uns auf jeden Fall, aber es ist einfach da. Und man kann Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, also es kann ja auch niemand dazu verordnet werden oder zu sagen, ja, du bist aber in einer Diktatur aufgewachsen. So und so und so soll das sein. Also das ist dennoch wichtig, möglicherweise darüber Dialogformate zu schaffen. Und das ist auch ein Auftrag, wie diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und auch diese Differenzen in den eigenen Annahmen, in den Erwartungen, aber auch in den Gefühlslagen, wie das verhandelt werden kann. Wie können wir genau darüber sprechen? Also wir haben eine Podiumsdiskussion letztes Jahr gemacht von einer Frau, von Maria Schulz, die jetzt in Potsdam die Gedenkstätte Lindenstraße leitet, wo ich auch gearbeitet habe früher. Und Maria Schulz' Familie hat, Knöpfe hergestellt in der Nähe von Dresden. Sie hat eine große Fabrikantenfamilie und die wurden auch enteignet. Und natürlich sagt Maria Schulz, ich bin so froh, dass die friedliche Revolution gekommen ist und dass wir jetzt hier in Deutschland leben und dass wir das alles hier haben. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig für mich, dass ich über diese Vergangenheit auch rekapitulieren kann, so wie sie passiert ist und was da alles gewesen ist. Und auch über den Schmerz, aber auch über das Schöne. Also ich würde mir wünschen, dass die Bundesstiftung Aufarbeitung auch zu dieser Differenzierung beiträgt und nicht Schwarz-Weiß-Bilder produziert. Dass wir alle aus unseren selbstreferenziellen Strukturen herausfinden und ins Gespräch kommen übereinander. Denn das eine kann nicht ohne das andere gedacht werden. Also die DDR hat viele Freiräume gegeben, sie hat aber auch eben keine Freiräume gegeben. Sie hat Leute wirklich gegängelt, verfolgt. Es gab Berufsverbote. Es gibt so viele Leute, die kein Abitur machen durften und die nicht studieren konnten. Die dann ihren Lebenstraum nicht verwirklichen konnten, weil sie nicht ausgewählt wurden von irgendwelchen Schulkadern, die in der Schule schon gegängelt wurden, weil sie vielleicht evangelisch waren oder... Also da gibt es zahlreiche Geschichten. Also ich würde mir eben eine differenzierte Auseinandersetzung wünschen. Und dazu sollte die oder will die Bundesstiftung auch beitragen.
Was dann quasi auch verhindert, dass so nostalgische Phänomene sich so stark ausbreiten, wenn ich dich da richtig verstehe. Jetzt nochmal eine Frage, die wir auch an euch beide richten wollen. Die Erinnerung an die DDR oder die SED-Diktatur, die hat in den letzten 3 Jahrzehnten sich immer weiter entwickelt. Ihr habt uns davon jetzt schon erzählen können. Andrea, Amelie, was sagt ihr, wo stehen wir da heute? Also welche Rolle spielt die DDR aus eurer Sicht im kollektiven Gedächtnis der heutigen deutschen Gesellschaft? Hat sie da einen festen Platz gefunden oder kommt sie vielleicht doch noch ein bisschen zu kurz, so wie das der Soziologe Steffen Mau zum Beispiel in seinem Buch Ungleich vereint behauptet? Ja, was sagt ihr dazu?
Also ich glaube, dass man anhand auch, was Steffen Mau sagt oder seine Thesen, dass es wichtig ist, weiter zu sprechen über diese komplexe Ostdeutschland, Westdeutschland und insofern wirklich zu differenzieren, was ist da ausgedacht, was sind Projektionsflächen voneinander, von dem Ostdeutschen, was ja Steffen Mau auch unterstreicht, was es gar nicht gibt. Es ist wichtig, sich weiter mit der Geschichte und mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und vielleicht auch wieder erneut auseinanderzusetzen, wieder neue Perspektiven, die wir heute haben, nochmal drauf zu sehen, vielleicht auch auf eigene Schritte der Aufarbeitungsgeschichte, um aus diesen platten Bildern, aus diesen Projektionsflächen auch rauszukommen.
Wenn du jetzt mal so verortest, welche Rolle spielt die DDR im kollektiven Gedächtnis in der heutigen deutschen Gesellschaft? Also hat sie da ihren festen Platz gefunden?
Ich glaube, das würden unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich beurteilen. Also ich bin der Meinung, dass sie noch nicht ihren festen Platz gefunden hat und dass es noch weiterer Aufarbeitung bedarf. Aber auch wenn man so wie ich mitten in Hessen aufgewachsen ist, die Zeit ist anders als in der Vergangenheit und wir haben immer die Chance, wieder neu darauf zu schauen und alles neu zu verorten. Das ist die Chance von Historikern, dass sie immer neue Perspektiven nehmen und auf die Vergangenheit mit neuem Blick schauen, um sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, also es wird, das habt ihr auch beide gesagt, sehr unterschiedlich wahrgenommen, welche Rolle die SED-Diktatur im Leben der Menschen gespielt hat. Da gibt es individuell total große Differenzen, aber generell, was würdest du sagen, welchen Platz hat diese Erinnerung im allgemeinen deutschen Gedächtnis, Andrea?
Ich würde ganz gern konkret sagen, woran wir arbeiten. Ich glaube, da schwirren ja jetzt so Worte im Raum, Aufarbeitung beispielsweise, auch juristische Begrifflichkeit, die mit Verbrechen zu tun hat, mit ganz starken Unrechtserfahrungen, Ungleichheiten und so weiter zu tun hat. Dann gibt es noch ein zugespitzeres Wort, Vergangenheitsbewältigung, das auch immer mal kursiert, das, so wie ich das verstehe, auf eine Katastrophe hinweist, die bewältigt, also ein Trauma. Da ordne ich das zu, dass bewältigt werden sollte. Jetzt arbeiten wir mit Alltagskultur und auch dem Alltag der Stadtgesellschaft beispielsweise in einer geplanten Umgebung oder dem Alltag zwischen Stahlwerk und Heim. Wir sind selber in einer alten Kinderkrippe beheimatet und befassen uns damit, wie eigentlich dieses Aufwachsen, wie die Rolle der Frau, bestimmte Produktionsverhältnisse. Wir beschäftigen uns sehr konkret mit solchen Geschichten und wir sind auch keine Gedenkstätte. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass diese Landschaft so ausdifferenziert ist. Wir widmen uns, ich habe von der Dauerausstellung erzählt, aber wir haben natürlich ein ganz umfangreiches Sonderausstellungs- und Veranstaltungsprogramm und auch ein wissenschaftliches Netzwerk und auch ein Netzwerk mit Künstlern und so weiter, wo wir uns schon sehr stark mit der Vergangenheit beschäftigen, um irgendwie diese Gegenwart zu besprechen und mit möglichst vielen Stimmen zu besprechen. Also es geht mir auch wirklich im Kern darum, den dominanten Geschichten, den lauten Geschichten, die ihre Berechtigung haben, aber eine Vielfalt an die Seite zu stellen. Und das heißt, wir sind ein kleines Team, wir laden Akteure mit ihren eigenen Praktiken und Fragen ein. Das sind Künstlerkollektive, das war zum Beispiel, um es konkret zu machen, unser Künstlerstipendiat dieses Jahr, Matthias Becker, der ist Künstler, Puppenspieler und Drag-Performer. Der hat in unserem Depot künstliche Wimpern gefunden und hat spekulativ eine Person erdacht, die in Eisenhüttenstadt gelebt haben könnte, mit Travestie beschäftigt wäre und diese Wimpern bei uns abgelegt hätte. Und das ist ein, finde ich, ganz toller Ansatz, weil diese Geschichten ja existiert haben, aber wo sind die im kollektiven Gedächtnis? Also die wurden nicht aufgenommen aus Gründen. Das sind aber auch Ausstellungen wie ganz aktuell Pure Visionen, Kunststoffmöbel zwischen Ost und West, wo diese Idee der DDR als Insel, die wo auch mit Klischees, und mit Klischees bin ich in meiner Arbeit wirklich sehr viel konfrontiert, das finde ich auch überraschend, wo so mit Klischees nochmal anders umgegangen wird, zum Beispiel, dass das Gartenei oder der Z-Stuhl Ikonen der Ostmoderne wären und de facto sind das aber Westentwürfe, die die DDR eingekauft hat, um an diesem Run, diesem Space Age teilzunehmen. Und da kamen dann nicht nur die Entwürfe, sondern auch die Produktionsmittel. Und dann kamen auch die westdeutschen Arbeiter, die den DDR-Frauen, die in den Fabriken arbeiten sollten, erklärt haben, wie das geht. Also da fand total viel Austausch statt. Da reisten Delegationen nach Italien und haben sich angeguckt, wie das produziert wurde, weil die DDR eben auch in diesem Weltgeschehen mitmischen wollte. Und das sind so Aspekte, die ganz konkret immer wieder darauf hinweisen, dass wir unsere Klischees, also immer dann, wenn ein Klischee entsteht, muss eigentlich ein Alarm losgehen. Und wir versuchen in unserer Arbeit, Geschichte kompliziert zu halten, im besten Sinne. Also so, dass in der Zukunft nicht die einfache Antwort ausreicht.
Also ich kann noch was ergänzen, nicht zum Z-Stuhl, aber auch nochmal zum Thema Gedenken und Erinnerungskultur. Beispielsweise, als ich lange bevor ich bei der Bundesstiftung Aufarbeitung gearbeitet habe, in der Gedenkstätte Ravensbrück noch gearbeitet habe, haben wir an der neuen Hauptausstellung gearbeitet und auch an einem Projekt zu einer tschechischen Widerstandskämpferin, einer Ausstellung über Milena Jesenská. Und da war es sehr lustig, weil wir uns intensiv mit dem DDR-Antifaschismus beschäftigt hatten. Und das Leben von Milena Jesenská, die in Ravensbrück gestorben ist und eine tschechische Journalistin war, die Biografie von Milena Jesenská wurde antifaschistischer und weniger antifaschistisch, aber immer so, wie es gerade das Zeitnarrativ der DDR gemacht hat und also gewollt hat und belebt hat. Und wenn man sich die tschechische Häftlingsgeschichte anschaut in der Gedenkstätte, die dort im Archiv liegt, dann sind immer Streichungen. Also zuerst durfte sie noch erwähnt werden, später war von Milena Jesenská gar nicht mehr die Rede, dann durfte sie irgendwann wieder erwähnt werden. Und insofern wäre auch eine wichtige Beschäftigung, dass man sich nochmal auch kritisch mit dem Antifaschismus, der in der DDR praktiziert wurde, auseinandersetzt. Und genauso sollte man sich ja auch mit westdeutscher Erinnerungskultur auseinandersetzen, kritisch mit der westdeutschen Geschichte der Heroisierung von Helden, die in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand als Helden des Widerstands gefeiert wurden, ohne ihre NS-Vergangenheit besonders differenziert sich anzuschauen. Und indem wir uns diesen Herangehensweisen, diesen Approaches an Erinnerungskultur in beiden deutschen Ländern nochmal kritisch annähern, das ist eben auch Aufarbeitung und ist ein wichtiger Beitrag, der geleistet werden kann, um auch diese Vorstellung von Diktatur und Illusion oder Utopie nochmal kritischer auch aufzuarbeiten.
Oh, um noch was zu ergänzen, ich finde auch ganz wichtig zu gucken, wer die Protagonisten sind und aus welcher Position Sprechende in diesem Diskurs sind. Also wir planen fürs nächste Jahr eine Ausstellung mit dem Arbeitstitel Das Fremde im Alltag der DDR zwischen Solidarität und Rassismus, wo es eben um die nicht homogene weiße Masse in der DDR geht und wo es auch darum geht, dass wir nicht eine homogene Erzählung von jetzt Ostdeutschen haben, sondern dass auch in den 90er Jahren, also es gibt so viele Perspektiven, die das beschreiben können.
Ja, ich würde gleich einschreiten, weil das ist dann wirklich meine nächste Frage. So, ich lese ein bisschen oder ich interpretiere, was ihr, das sehr Interessante, was ihr beide erzählte, ein großes Plädoyer für Vielfalt und Unverkomplizierung. Genau, nicht schwarz-weiß hast du mehrere Male, Amelie. Und du hast über die kompliziert machende Geschichte, ne? Über, gegen Klischees, gegen einfache Lektüren. Und in der Hinsicht habe ich so den Eindruck, dass ihr beide sagte, die Erinnerung an der DDR hat sich enorm entwickelt, aber muss noch in diesem Hinsicht von dieser Verkomplizierung noch ziemlich viel gearbeitet werden. Nicht nur weißgelesene Menschen erzählen jetzt die Geschichte der DDR. Das wäre genau meine nächste Frage. So, wir haben eigentlich in der vorherigen zwei Folgen zur Erinnerung der NS-Diktatur ganz viel über Wandel und Veränderung dieser Erinnerung gesprochen. Erinnerung an NS-Verbrechen noch deutlicher, Generationswandel, da spricht man, glaube ich, Aussterben auch der Zeitzeugen-Generation, was im Fall der Erinnerung der DDR noch nicht so der Fall ist, aber auch um digitale Möglichkeiten, sowie eigentlich um eine immer vielfältiger gewordene Gesellschaft, in der genau diese Erzählung der DDR von unterschiedlichen Gruppen jetzt mittlerweile getrieben wird. Mir kommt klar der Beispiel, vielleicht bekannteste von der vietnamesischen Community, die miterzählt die Geschichte der DDR, aber es ist sicherlich nicht die einzige. Und ja, dann die Frage an euch beide, sind eigentlich von diesen ganzen Wandelsträngen, so von dieser ganzen Veränderungen, sind eigentlich neue erinnerungskulturelle Themen im Bereich der DDR oder neue Ansätze der Erzählung und Herausforderungen in Bezug zur Erinnerung an der DDR und SED-Diktatur entstanden?
Ich glaube, ein großer Punkt ist ein partizipativerer Ansatz, ganz grundsätzlich, wo es ja auch in unserer Arbeit ganz stark um Beteiligungsformate geht, die auch über den Kommentar von etwas oder eine Auswahlmöglichkeit in Form einer Umfrage jetzt hinausgehen, wo wir auch beispielsweise im Kunstarchiv Beskow Laienkuratorinnen haben, die sich aus dem Kunstbestand zusammen unter einer bestimmten Fragestellung dann mit den Werken beschäftigen und auch mit der Einordnung dieser Werke heute, wo persönliche Erinnerung und eben große Fragen an die DDR so zusammenkommen. Im Moment arbeiten wir zusammen mit dem Landesdenkmalamt Brandenburg an einer Augmented Reality App zu baubezogener Kunst, wo unser Museum dann eben auch in den Stadtraum geht und diese Niedrigschwelligkeit, dass man eh in einem Erinnerungsraum lebt und zum Supermarkt geht und nicht in die heiligen Hallen des Museums kommen muss, stärker werden. Wir haben eine Plattform, eine Sammlungsplattform, wo wir Nutzungsgeschichten und Erinnerungsgeschichten rund um Objekte sammeln. Es gibt Medienformate wie nichtlineare Computerspiele oder ich finde es auch ganz spannend, was man mit KI eigentlich machen kann. Also die ganze Frage von, wie generieren wir eigentlich unser Wissen, wie verknüpfen wir das, wie legen wir das ab, welche Geschichten werden dann dominant, welche bestimmte Bücher auch, die enorm besprochen werden, die irgendwas anregen. Und das finde ich am Museum am spannendsten. Deswegen arbeite ich da auch im Produktionsort, so verstehe ich das. Wir haben ein Set an Kulturtechniken, mit denen wir uns die Welt aneignen, indem wir sammeln, indem wir uns treffen können, indem wir uns widersprechen können, indem wir alle paar Jahre eine Dauerausstellung neu machen können, was ja heißt, Geschichte ist was total Aktuelles. Und indem wir auch die Wissenschaftsgeschichte oder diese Ausstellungsgeschichte, die Rezeptionsgeschichte wieder kritisch befragen können und uns fragen können, warum wurde das in den Vordergrund gestellt? Warum kommen die Stimmen noch nicht vor? Was wird aus welchem Grund marginalisiert? Wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass Künstlerinnen, die im Bestand in Beskow abgebildet werden, die aber sehr jung waren, 1989, auch heute noch immer wieder unter dem Label DDR-Künstler oder DDR-Künstlerin gelesen werden und das überhaupt nicht gut finden, weil sie natürlich ein Schaffen haben, was über 30 Jahre weiterging und diese öffentlichen Räume, in denen das verhandelt wird, die dann verschiedene Altersgruppen auch ansprechen und verbinden. Das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe, die uns in Museen ganz allgemein beschäftigt.
Also so, wie du es auch gesagt hast, Andrea, das ist eben die Herausforderung, ist es nicht unterkomplex zu sein.
Ja, genau. Vielleicht auch dir, Amelie, die Frage, gibt es neue Ansätze in der Stiftung Aufarbeitung auch, die zum Beispiel verbunden sind mit dem vielfältiger werden von den Gruppen, die überhaupt die Geschichte der miterzählen möchten oder die auch zum Beispiel unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in der Rassismuserfahrungen?
Auf jeden Fall. Also das Thema Gastarbeiter ist ein ganz wichtiges Thema, zu dem wir Veranstaltungen machen, Dialogformate, Podiumsdiskussionen, Gastarbeiter aus Mosambik, viele andere Beispiele, wo wir uns einreihen können oder wo wir auch selber Punkte setzen, wo wir Themen selber aufbringen und anstoßen. Auch dadurch, dass wir die große Chance haben, weil wir eine Förderstiftung sind, können wir natürlich zahlreiche Projekte fördern, die genau in der Richtung sind. Das macht natürlich große Freude, dann auch zu sehen, dass daraus was wird und entsteht. Also wir hatten zum Beispiel ja, spannende Projekte auch mit Vanessa Wu, die auch einen Preis bekommen hat von der Bundesstiftung Aufarbeitung, die ja bekannt ist als Journalistin von Zeit Online, mit ihrer Migrationserfahrung und ihrer Aufarbeitung und Auseinandersetzung von Diktaturerfahrungen in der Familie. Da setzen wir natürlich Punkte. Und die unterschiedlichen Kollegen, wir machen eben eigene Tagungen auch in Konferenzen. Wir hatten letztes Jahr in Kreisau eine Konferenz, wo wir das Thema Spaces of Memory diskutiert haben. Und an der Gedenkstättenkonferenz in Kreisau ist insofern spannend, dass wir da nicht nur in der deutschen Bubble sind, die ich schon als sehr stark wahrnehme. Wenn in Deutschland über Erinnerungskultur gesprochen wird, dann ist es sehr deutsch von allen Seiten, wie wir uns da annähern. Und in Kreisau, Krzyżowa in Polen, kommen eben Akteure und Kollegen auch aus anderen Staaten, aus Polen, aus Tschechien, aus Ungarn, aus Belarus, aus der Ukraine. Und dort wird diskutiert, auch anhand deren spezifischer Diktaturerfahrung mit kommunistischer Vergangenheit und Aufarbeitung. Und das bringt auch auf den eigenen Blick auf die DDR-Vergangenheit nochmal einen ganz anderen Turn rein, der wirklich wichtig ist.
Amelie hat jetzt ja gerade schon über das westeuropäische Gedenkstättetreffen in Kreisau gesprochen. Und jetzt würde uns natürlich überhaupt nochmal auch interessieren, was ihr denkt darüber. Ja, die Frage, in welchem Austausch steht denn dieses Nachdenken und das Erinnern an die SED-Diktatur mit anderen prägenden erinnerungspolitischen Narrativen? Also wo seht ihr da vielleicht auch Anknüpfungspunkte, interessante Dialogansätze? Andrea?
Also ich würde das auch nochmal bestärken wollen, dieser postsozialistische Erinnerungsraum, in dem vor allen Dingen, also mit Betonung auf Post, im Sinne von, sind unterschiedliche Länder mit einer neuen Erinnerungskultur umgegangen. Also ist ja doch eine absolute Besonderheit, dass hier im Gegensatz zu beispielsweise Litauen oder eben Polen nicht eine ganze Nation darüber jetzt spricht, welche Denkmäler man vom Sockel nimmt und dann welche neuen Narrative sozusagen man kreiert, sondern dass es bei uns ungleich komplexer ist, weil wir auch geteilte Erinnerungsräume haben, also 40 Jahre DDR sich eben nicht auflösen lassen. Und ich finde, das ist vielleicht noch keine, verdient jetzt noch nicht den Namen Erinnerungspolitiken oder so, aber die Begegnungen, die mich in Eisenhüttenstadt wirklich inspirieren und berühren, sind auch die mit Menschen aus der Erstaufnahmestelle. In Eisenhüttenstadt gibt es eine der vier größten Erstaufnahmestellen Brandenburgs. Da sind viele Menschen mit Revolutionserfahrungen, viele Menschen mit Diktaturerfahrungen, viele Leute mit Verfolgungs- und Unrechtserfahrungen. Und immer dann, wenn wir dort uns thematisch begegnen, wird es wirklich sehr tiefgründig und auch verbindend. Darüber denke ich viel nach.
Wir kommen zum Ende und zum Abschluss stellen wir alle unsere GästInnen die gleiche Frage nach ihrer Vision des Kollektives Erinnern in Deutschland. Für welche Art von Erinnerungskultur, der Gedächtniskultur setzt ihr euch ein? Welche Formen des Erinnerns wünscht ihr euch für die Zukunft hier in Deutschland?
Für mich steht die Frage von Handlung ganz stark im Mittelpunkt. Also mit welchen Mitteln können wir die Geschichte betrachten, auch die materielle und visuelle, die wir da vorhalten in unseren Beständen und vor allen Dingen auch neue Generationen einbinden. Also auf meinem Schreibtisch liegt eine größere Frage, warum eigentlich DDR, die man mit sehr jungen Leuten diskutieren kann, weil das nicht, also auch für Ältere ist es nicht von Montag bis Sonntag Thema, was meine Erinnerungen an die DDR waren. Und für jüngere Leute stellen sich nochmal ganz andere Fragen. Also die haben Fragen, aber da möglichst miteinander wirklich eine Tools zu haben und loszulegen und nicht konstatieren zu wollen und dann das, was da schwarz auf weiß aufgeschrieben wurde, in so einem Entweder-Oder-Wettstreit zu bringen, sondern beständig daran, Geschichte eigentlich zu nutzen, um in ein Gesellschaftsgespräch zu kommen, das ist meine Freude an der kollektiven Erinnerungsarbeit.
Ja, ganz konkret auch an dich die Frage, Amelie, als Reise in die Zukunft verpackt. Also wie möchtest du, sagen wir mal, in 15 Jahren die Erinnerungskultur in Deutschland erleben?
Also ich glaube, dass Erinnerungskultur Demokratie braucht, damit sie ausgeprägt ist und differenziert. Und Demokratie braucht dann Zivilgesellschaft und Akteure, die sich als Grassroot mit Erinnerungskultur auseinandersetzen und auch Akteure darin sind. und gleichzeitig aber auch in Dialog mit anderen Playern stehen. Das können Stiftungen sein, das können ja Zeitzeugen sein. Und ich hoffe oder ich wünsche und ich würde mich freuen, wenn das gut läuft, dass zivilgesellschaftliche Akteure auch in diese Erinnerungskultur eingebunden sind, damit sie weiterlebt und differenziert ist, divers im Austausch steht mit anderen Kulturen und dass eben Erinnerungskultur braucht Demokratie.
Das war ein sehr schönes Statement für das Ende. Danke an euch beide für das Gespräch.
Ja, danke auch von mir. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns ein E-Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke.
Und ich bin Klara Frestatzka. In der nächsten, der vierte Folge von Wir erinnern beschäftigen uns Mandy und ich mit dem Erinnern an Kolonialismus. Bis zur nächsten Folge.
Und das ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Wir erinnern. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.